Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Singet dem Herrn ein neues Lied. Singet dem Herrn alle Welt. Singet dem Herrn und lobt seinen Namen. Verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Erzählt unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern. Denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter. Denn alle Götter der Völker sind Götzen. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Sagt unter den Heiden, der Herr ist König. Er hat den Erdkreis gegründet, dass er nicht wankt. Er richtet die Völker gerecht. Der Himmel freue sich und die Erde sei fröhlich. Das Meer brause und was darinnen ist. Das Feld sei fröhlich und alles, was darauf ist. Es sollen jauchzen alle Bäume im Walde vor dem Herrn, denn er kommt. Denn er kommt zu richten das Erdreich. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker mit seiner Wahrheit.
Advent vom Warten auf die neue Welt. Einer der beiden größten Apostel des Urchristentums, Petrus, einer, der Jesus ganz nahe war, sehr engagiert, ihm folgte, Pleiten, Pech und Pannen erlebte, Ermahnungen, Irrwege, aber auch große Erkenntnisse hatte, schreibt der urchristlichen Gemeinde kurz vor seinem Tod als Märtyrer, ungefähr 64 nach Christus: Wir warten aber auf einen neuen Himmel und eine neue Erde nach seiner Verheißung, in denen Gerechtigkeit wohnt. Darum, ihr Lieben, während ihr darauf wartet, befleißigt euch, unbefleckt und tadellos vor ihm befunden zu werden. Wenn ein Mann das kurz vor seinem zu erwartenden Tod schreibt, dann ist es ihm besonders wichtig, die Gemeinde auszurichten auf den Kommenden. Man könnte sagen, das ist die Antwort auch auf eine der wichtigsten Fragen der Menschen, die Immanuel Kant formuliert hat. Was können wir hoffen? Worauf können wir hoffen? Hoffnung ist der Sauerstoff zum Leben, zum Atmen. Wenn wir keine Hoffnung mehr haben, gehen wir ein, werden krank, unfähig zum Leben. Und die Statistiken zeigen, dass auch unter jungen Menschen besonders wenig Hoffnung ist. Als ich Jugendlicher war, da wurde die Generation No Future genannt, keine Hoffnung. Es war die Zeit der Aufrüstung, die erleben wir jetzt 40 Jahre später wieder. Angst ist der Tod der Hoffnung. Greta Thunberg und die Kinder der letzten Generation haben Angst und Wut. Greta sagte, man kann nichts mehr hoffen. 2019 am Weltwirtschaftsforum in Davos sagt sie, ich will nicht, dass ihr hoffnungsvoll seid. Ich will, dass ihr in Panik geratet. Ich will, dass ihr die Furcht fühlt, die ich jeden Tag fühle. Das hat mich damals ziemlich ergriffen und viele andere auch, diese Verzweiflung, diese Hoffnungslosigkeit und diese Wut. Und sie hat vielen aus der Seele gesprochen. Wer sich jeden Tag fürchtet und in Panik und Wut ist, kann nicht hoffnungsvoll und besonnen leben und handeln. Wer dagegen begründete Hoffnung hat, hat auch Resilienz und wird ermächtigt zu einem angemessenen Handeln. Der Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, Tobias Haberl, schreibt in seinem sehr beeindruckenden Buch Unter Heiden, zitiere, alles rutscht seit langer Zeit. Wir sind umzingelt von Krisen, überall Endzeitstimmung, nirgendwo ein Grund, der trägt. Die Menschen suchen Orientierung, etwas, woran sie sich festhalten können. Aber da ist nichts. Alles wandelt sich immer rascher. Und eigentlich bräuchten wir eine Pause oder jemanden, der uns in den Arm nimmt. Aber alles, was wir kriegen, ist schnelleres Internet. Wie ist das mit Ihnen, mit euch? Was erwartet ihr, wenn ihr täglich die Nachrichten schaut und die Kommentare lest? Bessere Zeiten? Mehr Lohn? Oder Gehalt, zumindest aber, dass er den Job nicht verliert, wo die Wirtschaft gerade abschmiert. Das Ende des Krieges in der Ukraine. Je schlimmer die Gegenwart empfunden wird, desto stärker wird die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Worauf können wir hoffen? Säkulare Träume und Utopien von einer neuen Welt, einer neuen Gesellschaft, einem neuen Menschen gab es schon immer und gibt es immer noch. Marx, Engels, Lenin, als junger Mann war das damals schick, sie zu lesen, ich auch, der Kommunismus, die Utopie vom neuen Menschen, die ist gescheitert. Interessant, dass heute wieder kommunistische Gedanken kommen, neokommunistische. Der Preis für diese neue Gesellschaft, für diese neue Welt, sehr viele Tote, Planwirtschaft, missachtet Eigentum. Oder islamistische Dschihadisten wollen den Gottesstaat auf Erden aufrichten. Was für eine Utopie. Oder die Klimaaktivisten wollen eine neue Welt und werfen Farbbeutel in ihrer Wut. Dabei sprechen alle und sehnen sich nach Frieden und Gerechtigkeit. Und wenn wir ehrlich sind, ist genau das Gegenteil Kennzeichen unserer Welt. Unfrieden und Ungerechtigkeit. 3 Jahre schon dauert der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine. Schreckliche Gräuel passieren da. In Syrien haben gerade islamistische Dschihadisten das Assad-System in nur wenigen Tagen überrollt. Was wird jetzt? Frieden? Gerechtigkeit? Große Hoffnungen sind verbunden mit Befürchtungen von christlichen Minderheiten. Werden die Islamisten uns respektieren? In Kriegen ist auch immer Ungerechtigkeit dabei. Korruption ist ein Riesenproblem. Und verhindert gerechte Strukturen, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Femizide, Ausbeutung von Menschen, Hunger, Kälte. Das ist der Zustand der Welt. Vom Rauswurf aus dem Paradies, aus Eden bis heute. Und wo ist Gott? Warum tut er nichts? Warum greift er nicht ein? Warum ändert er den Wahnsinn nicht? Warum schafft er nicht Recht und Gerechtigkeit und Frieden? Diese Fragen sind der Hauptgrund von Menschen nicht zu glauben. Die Theodizee. Diese Fragen hatten und haben auch gläubige Menschen. Wie gehen sie damit um? Wohin gehen sie mit den Fragen? Warum greifst du nicht ein? Sie kommen damit zu Gott. Ich finde es beeindruckend, wie ehrlich diese Fragen Gott gestellt werden. Nur mal ein Beispiel. Wo ist dein Eifer? Und wo sind deine Machttaten? Jesaja 63. Kehre zurück, greif ein. Oder Kapitel 64, 1 folgende. Ach, dass du den Himmel zerrissest und stiegst herab um deinen Namen kundzutun, deinen Gegnern, sodass vor deinem Angesicht die Nationen erzittern. Also die haben dieselben Fragen, Gläubige zu allen Zeiten wie Ungläubige und Nichtgläubige. Und sie stellen sie Gott. Warum kommst du nicht herab? Die Antwort, die in der Bibel genannt wird, ist überraschend. Jesaja 59. Ihr merkt, es sind viele Texte aus Jesaja, die letzten Kapitel. Die haben mich sehr angesprochen, schon immer. Und die Frage ist, welche Relevanz haben sie für uns? Also die Antwort auf diese Fragen, warum kommst du nicht? Kapitel 59, 16 und 17. Und Gott sah, dass niemand auf dem Plan war und war bestürzt, dass niemand einschritt für Frieden und Gerechtigkeit. Da half er sich selbst mit seinem Arm und seine Gerechtigkeit stand ihm bei. Er zog Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Das ist eine Hammerbotschaft im doppelten Sinn. A. Nicht Gott führt Kriege, tötet Unschuldige, macht Femizide, schändet Kinder. Das tun Menschen. Seit Anfang an bis heute. Sie sind verantwortlich für Ungerechtigkeit und Unfrieden. Und das andere, Gott lässt diese alte Erde nicht einfach so sich selbst zerstören. Er selbst greift ein. Gott redet und handelt auf vielfache Weise durch die Jahrhunderte hindurch, immer wieder, zuletzt und ultimativ in seinem Sohn Jesus Christus. Und das feiern wir im Advent und an Weihnachten. Erstaunlich, wie weit entfernt der Gedanke ist von dem Zentrum. Gott greift ein in die Geschichte. Er macht Geschichte. Und dabei lässt er von Propheten und Aposteln Zukunftsbilder malen, von einer neueren Zukunft, von Zukunftsbilder, die den Gläubigen, die in allen Zeiten bedrängt und angefochten sind, Hoffnung geben. Das ist so wichtig zu wissen, dass am Ende alles gut wird für den, der Gott vertraut. Und deshalb schreibt Petrus kurz vor seinem Ende, wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Die Gemeinde war bedrängt von innen und außen. Falsche Propheten traten auf. Keiner wusste mehr, was stimmt denn jetzt und was nicht. Von außen politisch, Verfolgungen. Und da schreibt er, wir warten auf einen neuen Himmel und auf eine neue Erde. Das ist keine Utopie, sondern Wirklichkeit. Was sind Utopien? Utopien kommt aus dem Griechischen eigentlich nicht Ort, wörtlich. Utopien sind menschliche Entwürfe einer möglichen zukünftigen, meist aber fiktiven Lebensform oder Gesellschaftsordnung, die nicht an geschichtliche Rahmenbedingungen gebunden ist. Demgegenüber sind Verheißungen, Worte, Zusagen, Versprechen Gottes, die in der Zukunft eintreffen werden. Es gibt so viele Verheißungen Gottes, die sie schon erfüllt haben. Und deshalb ist das ermutigend, ihnen zu vertrauen. Zum Beispiel das Kommen eines Erlösers, hunderte von Jahren vorher, eigentlich schon von Anfang an, es wird einer kommen, der der Schlange den Kopf zertreten wird. Die Metapher für das Böse und den Bösen. Er wird in Bethlehem, einer ganz kleinen Stadt, geboren. Jenseits der großen politischen Bühnen. Er nimmt unsere Schuld auf sich, alles, was unser Leben kaputt macht, und trägt es am eigenen Leib und stirbt und geht drauf. Er bewirkt Heil. Und Paulus schreibt, so viele Verheißungen Gottes es gibt. In Jesus ist das Ja. Und deshalb auch durch ihn das Amen. Hören wir auf zwei Verheißungen aus dem Alten und dem Neuen Testament.
Denn siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenke und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen, und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereit wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss.
Was bedeuten diese Zukunftsbilder, die wir gerade gesehen haben, für unseren Alltag? Das ist so weit weg von meiner Lebenswirklichkeit und deiner. Und wir kennen alle die kitschigen, bunten Bilder von gewissen Menschen, die auf dem Marktplatz so kleine Schriften verteilen und hoffen, dass 144.000 in diese schöne Welt kommen. Oder sind das einfach fromme Utopien? Ist das Opium? Ist das Eskapismus? Brauchen wir solche Bilder, um dieser harten Wirklichkeit zu entkommen? Warum können wir diesen fernen Zukunftsbildern trauen? Die Antwort ist, weil Gott in Jesus in diese Welt hineingekommen ist und die neue Welt schon begonnen hat. Ich wollte eigentlich, aber das wäre zu viel, habe ich nicht mehr geschafft, einen Künstler, der immer Anteil gibt an seinem Schaffen, bitten, die Entstehung eines Kunstwerks uns vorzuführen. Der hat ein Bild, aber es entsteht nicht sofort. Es entsteht in einem Prozess. Und so hat Gott auch ein Bild davon, wie diese Welt in Gerechtigkeit und Frieden aussieht. Und er hat ganz konkret damit begonnen, indem er als kleines Kind, unfassbar, in diese Welt gekommen ist. Mitten hinein in die Dunkelheit, mitten hinein in den Stress. Es war kein Raum für so ein kleines Baby und seine Mutter, ein Zimmer zu kriegen. Und dann landen sie irgendwo im Stall, wo es riecht und Tiere sind da, da müssen sie es abtun. Wie viele, viele Frauen, die auf der Flucht sind und schwanger sind und gebären und nicht wissen, wo sie ihr Kind hinlegen sollen. So kommt Gott, so erniedrigt sich er und so glaubwürdig beginnt Gott die neue Welt. Und wenn ich das vergleiche mit den Utopisten, den Säkularen, die eine neue Welt mit Gewalt schaffen wollen, und das ist ein Riesenunterschied. Als Jesus auf die Erde kam und dann größer wurde und ein junger Mann und auftrat öffentlich mit 30 Jahren, er hat nur 3 Jahre gewirkt, da hatte er nur eine Botschaft, ein Thema, wie wir auch in der Gemeinde, obwohl so viele Predigerinnen und Prediger unterschiedliche Themen besprechen, ist ein Thema. Kehrt um, denkt neu, denn das Reich Gottes ist herbeigekommen. Gott ist schon in dieser Welt präsent, aber anders als wir uns das denken. Jesus verkündigte und lebte die neue Welt, das neue Reich, die neue Herrschaft, von der die Propheten weissagten. Als er einmal in der Synagoge von Nazareth, seiner Heimatstadt, war und sie ihm die Schriftrolle reichten, da las er Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt zu verkündigen das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit, zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Was ist das für eine Beschreibung der neuen Welt? Wir haben die Bilder gesehen, man kann sie gar nicht aushalten, von dem schrecklichen Gefängnis Assatz, diesem Folter. Ich war kürzlich in Berlin, in Hohenschönhausen, in diesem Gefängnis der Stasi. Es ist schrecklich. Und diese Botschaft, Gefangene werden befreit, auch im übertragenen Sinne, Menschen, die gebunden sind an Süchte, an Nichtstoffliche und Stoffliche, die werden frei sein, werden nicht mehr fremdbestimmt. Armen wird eine Botschaft verkündigt, ihr seid wertvoll. Ihr könnt was aus eurem Leben machen, weil ich euch befreie. Ich, als er das Buch zutat, gab er es dem Diener und setzte sich und alle Augen in der Synagoge sahen auf ihn. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren. Die konkrete Beschreibung dieser Verheißung kann man zusammenfassen unter den beiden Begriffen Gerechtigkeit und Frieden. Und die hat Jesus gebracht. Er ist der Friedefürst, haben wir in den Liedern gesungen. Er bringt Gerechtigkeit. Und wenn der Psalmist, Psalm 85, sagt, Gerechtigkeit und Frieden werden sich küssen, eine schöne Aussage, dann ist das möglich durch Versöhnung. Gerechtigkeit und Frieden ist die Charakteristik, das Charakteristikum der neuen Welt, des neuen Reiches Gottes. Und genau das ist es, wonach sich alle seit Jahrhunderten sehnen. Das verkündigt und lebt Jesus. Ja, er ist der Versöhner. Er ist der Mittler zu dieser neuen Welt. Und wer an ihn glaubt, der hat das ewige Leben, das schon hier angebrochen, aber noch nicht vollendet ist. Der ist Teil dieser neuen Welt schon jetzt in aller Niedrigkeit und Begrenztheit und erwartet das Offenbarwerden der neuen Welt in der ganzen Pracht und Herrlichkeit, die wir in vielen Liedern ja jetzt schon besingen. Aber wir sehen sie noch nicht. Und das ist wichtig, diesen Zwiespalt auszuhalten, nicht immer zu switchen im Alltag, Scheiße und Anfechtungen, Probleme und weit weg von dem, was hier sonntags so gesagt wird. Nein, entweder ist der Glaube alltagstauglich, beziehungsfähig oder man kann ihn knicken. Entweder trägt er uns durch in den Krisen unseres Lebens oder weg damit. Wir wollen doch nicht einfach nur Kalendersprüchlein und eine Botschaft für schöne Tage. Das Leben ist anders. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Was motiviert dich angesichts der unglaublichen Dynamiken in dieser Welt, auch in deiner Welt, in deiner Berufswelt, in deiner Alltagswelt. Was motiviert dich zu leben, zu hoffen und besonnen zu handeln? Ja, die Zukunftsbilder haben sich bereits zu erfüllen begonnen. Nur, wie geht das konkret hier und heute? Das sind ja riesen Containerbegriffe, Gerechtigkeit und Frieden. Die Jünger dachten, wow, die neue Welt Gottes, die Worte Jesu, das sind politische Handlungsanweisungen. Und Petrus, dieser Hitzkopf, hat schon gleich ein Schwert umgeschnallt. Und als sie Jesus gefangen nahmen, hat er gleich zugehauen. Und Jesus sagt ihm, Junge, steck dein Schwert weg. Es ist nicht die Weise der neuen Welt, die ich gebracht habe. Bei einer anderen Gelegenheit rief Jesus seine Jünger zu sich und sprach, Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Das ist ein völlig anderes, völlig neues Konzept von Herrschaft, von Leitung, von Gerechtigkeit und Frieden. Und wir können nur beten für die Herrscher und die Entscheidungsträger dieser alten Welt. Trump, Putin, Xi Jinping und wie sie alle heißen, Erdogan, Orban, hören wir ja täglich. Und da sagen wir, ja, was machen wir? Herr, schenk, dass sie in der Lage sind, Gerechtigkeit und Frieden wenigstens etwas herzustellen. Und sind überzeugt, letztlich, wie wir es eben gehört haben, das kann nur Gott in seiner Macht tun. Die neue Welt Gottes ist schon hier auf der alten Welt zeichenhaft angebrochen. Wir sind schon vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Glaubt ihr das? Habt ihr Angst vorm Tod? Jesus sagt, wer an mich glaubt, der hat das ewige Leben. Er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Und alle, die da leben und glauben an mich, die werden nicht sterben. Und gleichzeitig müssen wir doch sterben, weil wir noch Teil der alten Welt sind. Aber schon mit Blick auf die neue. Oder wir freuen uns mit unaussprechlicher Freude, dass wir angenommen, dass wir gerecht gemacht, dass wir befreit sind. Aber wir leiden und seufzen noch in dem Alltag dieser Welt. Wir sind schon alle als Christen mit dem Heiligen Geist versiegelt. Aber wir müssen uns immer wieder und täglich neu von ihm erfüllen lassen. Das ist kein Automatismus. Einzelne Menschen werden schon geheilt, wunderhaft. Aber nicht alle werden gesund. Wir sind schon in der neuen Welt Gottes, aber wir warten und beten, dein Reich komme, auf das Sichtbare kommen. Wir setzen uns jetzt schon hier in unserem Umfeld für Frieden und Gerechtigkeit ein. Und gleichzeitig warten wir auf den kommenden Herrn, der sie erst vollkommen herstellt. Davon spricht Petrus. Er träumt nicht einfach, sondern er weiß, wir warten nach seiner Verheißung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Der neue Himmel, die neue Erde, die neue Welt ist keine Utopie. Sie ist von Gott verheißen und bereits initiiert. Wir dürfen uns jetzt schon unter Enttäuschungen, unter Seufzen, unter Rückschlägen und Tränen für sie einsetzen. Jeder und jede in seinem und ihrem Umfeld in der alten Welt. Die Vollendung der neuen Welt geschieht erst durch die Wiederkunft, die Parousie Christi. Ein letzter Gedanke, was heißt das jetzt konkret für uns? Für heute Nachmittag, morgen. Der neue Himmel, die neue Erde sind noch weit weg von unserem Alltag. Aber wir müssen sie kennen, damit wir hier entsprechend handeln können. Wenn Schwierigkeiten, Anfechtungen, Katastrophen über uns kommen, dann ist es wichtig, diese Vision, diese Verheißung im Herzen, im Sinn zu haben. Die Kinder der letzten Generation haben diese Hoffnung nicht. Die Dschihadisten können nur gewaltsam die anderen unterdrücken. Und wir Christen folgen Jesus, dem auferstandenen, gekreuzigten Herrn und handeln, wie er es uns vorgelebt hat. Kümmern uns um die Armen, setzen uns ein für Gerechtigkeit und Frieden. Vor seiner Himmelfahrt fragten die Jünger ihren Meister noch, Jesus, stellst du in dieser Zeit für Israel das Reich, die Königsherrschaft wieder her? Die warteten darauf. Wann geht's endlich los? Und Jesus antwortet ihnen, das geht euch gar nichts an. Also das habe ich jetzt, meine Interpretation, da steht da nicht. Es steht, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Also das ist Fakt. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. Das ist unsere Mission. Zeugen Jesu Christi, dem Garant der neuen Welt. Das ist unsere Mission. Und daran ist jeder und jede beteiligt. Mission ist nicht nur was für, ich sehe dich gerade, für das Missionshaus, das Forum Wiedenest. Das sind die Missionsfreunde, die haben da so ein Faible. Wir alle sind Missionare, Missionarin, das heißt Gesandte. Gesandte der neuen Welt, in den Kitas, in der Schule, in der Werkstatt, in der Bank, beim Kaffeekränzchen, in Geschäftsverhandlungen, seid ihr Zeugen der neuen Welt. Und ihr Lieben, ich gebe zu, das ist nicht immer leicht. Deshalb schreibt Jakobus, auch ein Apostel Jesu und Jünger Jesu, haltet nun also geduldig aus, Geschwister, bis der Herr wiederkommt. Fasst auch ihr euch in Geduld und stärkt eure Herzen im Glauben, denn das Kommen des Herrn steht nahe bevor. Ich kann die Jünger verstehen, die Feuersöhne, die in einer Situation sagen, Herr, lass doch Feuer vom Himmel fallen. Und die, das muss ich ehrlich sagen, habe ich auch manchmal gebetet. Also eben mal so ein Flammenwerfer und das Ganze ist völlig falsch. Tut mir leid. Aber die Impulse kommen. Und dann ist es wichtig, in Geduld auszuharren. Man kann Mission nicht pushen oder einfach verordnen. Wir sind seine Gesandten in dieser Welt. Und wie schön, wie realistisch schreibt das Neue Testament, Leute, Geschwister, hart geduldig aus. Das geht nicht immer so. Ich hätte gerne Verhältnisse sofort geändert. Aber es braucht einen langen Atem, einen geduldigen. Man kann lernt Zeuge zu sein. Das kann man auch lernen. Ihr merkt, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, dann stellen die Fragen, da weiß ich ja gar keine Antwort. Und zur Geduld hört, lernt, denkt nach, sammelt euch in Kreisen und diskutiert über das Wort Gottes. Was sagt eigentlich die Bibel? Was ist jetzt dran? Das kann man nicht in so einem Schnellverfahren in 2 Tagen lernen. Das geht lange. Selbst für Theologen, die 10 Jahre studiert haben, am Ende merkt man, man hat noch lange nicht alles erkannt. Und deshalb Geduld. Und das Dritte, das uns gesagt wird, und damit kommen wir zum Schluss, lebt authentisch und glaubwürdig. Das sagt Petrus in seinem Vers, den wir eben gehört haben. Weil ihr also auf diese Dinge wartet, liebe Freunde, sie erwartet. Also ein altes Wort für warten heißt harren. Das heißt sehnsüchtig warten. Weil ihr also auf Jesus sehnsüchtig wartet, liebe Freunde, setzt alles daran, euch vor dem Herrn als untadelig und ohne Makel zu erweisen, Menschen, die Frieden mit ihm haben. Ist mal übersetzt auf zeitgemäße Sprache, lebt authentisch und glaubwürdig. Denn das ist das A und das O, um Menschen, die kritisch eingestellt sind, zu Jesus zu führen, sind wir glaubwürdig. Und sie haben so viele oft berechtigte Gründe, warum sie nicht glauben müssen. Ach, wenn ich Gottes Personal sehe, dann tönt das sowas von ab. Das dürfen wir lernen. Und letztlich die Verheißung, das Warten der Gerechten wird Freude werden. Damit bin ich am Ende. Noch lange nicht am Ende. Ich möchte euch ermutigen, ganz neu den Blick zu bekommen auf die neue Welt Gottes, die schon begonnen hat und die auch, an der wir jetzt schon teilhaben dürfen und die noch in großer Kraft und Herrlichkeit erscheinen wird. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.